Wir wollen uns heute weiter im Evangelium nach Johannes zuwenden. Und wir hatten da die Frage gestellt, warum gibt Gott uns das Johannes-Evangelium, nachdem wir schon drei Evangelien haben, Matthäus, Markus, Lukas, warum das Johannes-Evangelium? Und wir haben gesehen als Antwort auf diese Frage, das geht auf das Prinzip von 5. Mose 19, Vers 15 zurück, wo Gott sagt, dass er ein glaubwürdiges Zeugnis aus dem Mund von zwei oder drei Zeugen bestehen soll. Drei Zeugen waren da, drei Evangelien, aber durch das Johannes-Evangelium kommt ein viertes Zeugnis hinzu und damit 2 mal 2 ein vollkommen glaubwürdiges Zeugnis von dem, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Als zweiten Teil der Antwort haben wir auch uns Gedanken darüber gemacht, dass jedes Evangelium einen anderen Aspekt von Jesus Christus betont und das Johannes-Evangelium nun besonders die Sohn, die Gottheit, dass Jesus Gottes Sohn ist, betont. Das Johannes-Evangelium also, um Jesus Christus also Gottes zu offenbaren. Als dritten Teil der Antwort wird uns dann noch klar gemacht, am Ende des Johannes-Evangeliums, dass das Johannes-Evangelium geschrieben ist, damit jeder Mensch, damit alle Welt das Evangelium hört, ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes bekommen kann. Ewiges Leben für die ganze Welt, für jeden Menschen durch den Glauben an Jesus als den Sohn Gottes. Und das hat uns auch ja eigentlich die Frage schon mitgegeben, dass wir das Johannes-Evangelium lesen mit der konkreten Frage, was genau muss ein Mensch tun, um dieses ewige Leben zu bekommen? Dass wir das ganz klar und stichhaltig festmachen können. Und wir haben im ersten Kapitel gesehen, das Erste, was ein Mensch tun muss, ist, Gottes Maßstäbe anzuerkennen. Das heißt, erkennen, ich bin Sünder. Ich bin getrennt von Gott. Ich brauche Hilfe, ich brauche einen Retter, ich brauche den Messias. Und das ist die Botschaft, die Johannes der Täufer verkündet hat. Die Taufe der Buße, die Erkenntnis, ich bin Sünder, ich brauche Hilfe. Und als Zweites dann, die Botschaft des Retters, des angehörigen Messias, annehmen. Nur im Glauben an diese Botschaft kann ein Mensch Sündenvergebung empfangen. Die Bibel nennt das auch Neugeburt oder Reinigung von unseren Sünden. Nur so ist Gemeinschaft mit Gott wieder möglich. Aber über die Sündenvergebung hinaus empfängt derjenige, der Jesus Christus, der dem Messias vertraut, seine Botschaft glaubt, den Heiligen Geist und dadurch wird er befähigt, den Willen Gottes zu tun. Das wird uns im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums schon erklärt und dann wird es im Detail in den weiteren Kapiteln ausgeführt. Das wollen wir uns jetzt angucken. Weiter wurde im ersten Kapitel einige Jünger, Jesu und die ersten Jünger, vorgestellt. Jünger hatten wir uns vor Augen geführt, sind ja Menschen, die die Beziehung zu Gott wichtiger empfinden, wichtiger sehen als alles andere in ihrem Leben, die bereit waren, die normalen Lebensumstände aufzugeben, erstmal um Johannes dem Täufer, den Lehre von Johannes dem Täufer nachzufolgen und später dann Jesus Christus. Namentlich lesen wir von Johannes, der das Evangelium schreibt, Simon, den Jesus den Namen Petrus gibt und dem ja auch noch besser bekannt ist, sein Bruder Andreas, Philippus, und Bartholomäus, der in den synoptischen Evangelien gegen Nathanael genannt wird. Unterschiedliche Männer, aber die sind in einem verbunden, nämlich in der Erkenntnis, dass der Mensch Jesus Christus Gottes Sohn und damit angekündigte Messias ist. Diese Erkenntnis, diese Überzeugung eint sie. Das Johannesevangelium geht nicht chronologisch, zumindest nicht streng chronologisch vor. Und aus den anderen Evangelien wissen wir, dass auf die Taufe von Jesus die Versuchung der Wüste folgt. Das wird hier jetzt nicht berichtet. Die Taufe fand in Betabara statt. Hier haben wir es mal auf der Karte. Ich hoffe, ihr könnt es ungefähr sehen. Oder ja, also rund im Süden von Jerusalem am Jordan. Und dann wurde Jesus auch in die Wüste geführt zur Versuchung. Darauf ist er dann nach Galiläa in den Norden gegangen, die Provinz, die ja bekannt ist oder gekennzeichnet durch den See von Galiläa, auch See Genezareth genannt, wo Jesus sich dann nach der Versuchung, da ist er hingegangen und dort findet jetzt auch die Geschichte in Johannes 2, der wir uns heute zuwenden wollen, statt. Johannes 2, wir lesen dort ab Vers.
Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm: Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken worden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa, und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort.
Das war Johannes 2:1-12. Wahrscheinlich kennen wir die Geschichte vielleicht schon aus hinterschritten Zeiten. Sehr bekannt. Wir werden sie jetzt durchgehen und uns Gedanken darüber machen, was dort wirklich gemeint ist, ein bisschen auf die Details eingehen. Als erstes lesen wir hier am dritten Tag. Wenn wir nun genau lesen, sehen wir Johannes 1:29, heißt es am folgenden Tag. Vers 35 am folgenden Tag, Vers 43 auch am folgenden Tag. Entweder, da kann jemand nicht zählen, oder es ist nicht darauf folgend. Und wir wissen ja, chronologisch ist es nicht, dazwischen ist die Versuchung Jesu. Also der dritte Tag bezieht sich nicht auf die Taufe Jesu. Was ist dann gemeint? Warum schreibt Johannes hier im Auftrag des Heiligen Geistes am dritten Tag? Wir sehen, oder wenn man darüber nachdenkt, der dritte Tag ist der dritte Schöpfungstag. Mit dritter Tag ist der dritte Schöpfungstag gemeint. Sonntag, Montag, Dienstag, der dritte. Und nach 1. Mose 1:9-13, wo der dritte Schöpfungstag beschrieben wird, ist das der einzige Schöpfungstag, bei dem 2-mal gesagt wird, dass er gut ist. Und das ist der Grund, warum er im Judentum vorwiegend benutzt wurde, um dort diesen Tag, von dem gesagt 2-mal gesagt wurde, dass er gut ist, Bezirks und nehmen den wichtigsten Bund hier auf der Erde zu Beginn, nämlich Hochzeiten stattfinden zu lassen. Dienstag im Judentum der privilegierte Tag für eine Hochzeit, weil dort zweimal gesagt wurde, dass er gut ist. An dieser Hochzeit nehmen Jesus und seine Jünger teil, sind eingeladen und das in Kana oben in Galiläa, ein kleines Dorf, 25 Kilometer ungefähr von Nazareth entfernt, da wo Jesus aufgewachsen war. Deswegen ist auch Maria dort, die Mutter Jesu, bekannt, wahrscheinlich den Gastgeber und deswegen eingeladen. Wir haben dann die Aussage, dass es an Wein mangelt. Und da müssen wir auch drüber nachdenken, worum geht es hier? Wein ist nach Psalm 104, Vers 15, wo es heißt, und damit der Wein das Herz des Menschen erfreut, ein Bild für Freude. Wein steht in der Bibel allgemein als Bild für Freude. Natürlich hat das Grenzen, und wir wissen Neue Testamentlich zum Beispiel Epheser 5, Vers 18, wo es heißt,
und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll mit Geist.
Hier sehen wir schon, Wein hat seine Grenzen, und der eigentliche Quelle der Freude ist Gott selbst, hier der Geist, Gott als Geist. Er wohnt in uns, er ist die Quelle der Freude. Der Wein ist aber letztendlich ein Bild für die Freude und soll uns erfreuen. Wein kann das natürlich nicht im vollen Maße oder ja, die eigentliche Erfüllung, die Quelle ist Gott. Noch klarer wird das in Johannes 17, Vers 13.
Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freunde verlieben.
Gott selbst ist die Quelle der Freude, aber der Wein ist ein Bild dafür. Jetzt sagt die Mutter von Jesus, Maria, sie haben keinen Wein mehr. Frauen haben ein besonderes Gespür, oft für die Umstände, neben Situationen, ja, wahr und merken schnell, dass es irgendwie an Freude mangelt. Maria merkt hier, sie haben keinen Wein mehr. Man kann auch ihr logistisches, hauswirtschaftliches Geschick dahinter sehen, dass sie merkt, oh, hier passt was nicht. Wie wenn wir vielleicht im Kühlschrank gucken und dann die Kamera sagen, oh, hier fehlt was. Maria sagt, sie haben keinen Wein mehr. Aber es ist nicht einfach eine Feststellung, so wie ja man vielleicht sagt, ja, das ist jetzt nicht mehr da, sondern wir sehen an der Antwort, an der Reaktion von Jesus darauf, dass diese Feststellung, es ist kein Wein mehr da, offensichtlich eine Handlungsanweisung war. Und Jesus kümmert sich darum, schaff irgendwie, mach was, ja. Jesus kennt seine Mutter Maria gut genug, um den Worten, sie haben keinen Wein, einfach an der Betonung oder was weiß ich, woran sonst, wahrzunehmen. Manche sagen, das ist generell bei Frauen so, dass teilweise Aussagen eigentlich Handlungsanweisungen sind, Feststellungen, die ein Mann macht, ja, na gut, okay. Jesus empfindet es offenbar als Handlungsanweisung, aber die Antwort darauf, in unseren Augen etwas schroff vielleicht, er geht nicht darauf ein. Er sagt, was habe ich mit dir zu tun? Ist das nicht komisch? Steht nicht in Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern? Die Kinder kennen diesen Vers wahrscheinlich nur allzu gut. Passt das oder was macht Jesus hier? Wir haben heute Morgen schon gehört, 2. Korinther 5, Vers 21, ihn, der von keiner Sünde wusste. Also kann Jesus offensichtlich hier nicht sündigen. Also muss die Sache in Ordnung sein. Wie passt das? Wie können wir das erklären? Zum einen, Jesus ist zwar Kind seiner Mutter, Kind von Maria, aber nicht mehr Kind im Sinne davon, dass er gehorchen muss. Er ist zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt. Und Menschen werden irgendwann reif und spätestens mit der Hochzeit sind sie verantwortlich dafür, was sie tun. Verantwortlich sind sie auch vorher schon. Aber ist dieser Gehorsamsgedanke den Eltern gegenüber nicht mehr treffend oder nicht mehr im Vordergrund. Kinder sollen ihren Eltern gehorchen, aber bis zu einer gewissen Reife. Gottes Wort gibt hierfür kein genaues Alter an, aber sie sind irgendwann reif genug, dass sie ihren Eltern nicht mehr gehorchen müssen, sondern selber vor Gott verantwortlich sind, nach seinem Wort zu handeln. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir sehen, zum Beispiel in Johannes 5, Vers 30, dass Jesus nicht den Handlungsanweisungen seiner irdischen Mutter folgt, sondern den Handlungsanweisungen seines himmlischen Vaters. Er tut, was der Vater ihm sagt. Er sagt hier, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das heißt, Gott, der Vater, hat ihm noch nicht gesagt, er soll etwas Übernatürliches tun. Und die Not, die seine irdische Mutter sieht, ist nicht die Handlungsanweisung für Jesus, dass er übernatürlich jetzt handelt, sondern er wartet darauf, dass der Vater ihm was sagt, der himmlische Vater. Maria versteht diese Antwort ganz klar nicht als Kränkung. Sie versteht, dass es richtig ist. Und das sehen wir an der Antwort. Sie sagt den Jüngern und den Dienern, nicht den Jüngern, den Dienern dort des Haushaltes, was Jesus euch sagt, das tut. Sie rechnet also damit, dass er offensichtlich nicht versteht, etwas tun wird, etwas Übernatürliches. Was sagt Jesus? Er antwortet, füllt die Krüge mit Wasser. 6 Krüge waren da, jeweils gute 100 Liter. Jesus sagt, füllt diese Krüge. Und dann sagt er, bringt sie dem Speisemeister. Und der Speisemeister stellt dann fest, dokumentiert für alle sichtbar oder klar, aus diesem Wasser ist Wein geworden. Offenbar ein übernatürliches Handeln über die normalen physischen Gesetze hinaus. Es braucht bestimmte Umstände und es braucht Zeit, um aus Wasser Wein zu machen. Für den allmächtigen Gott natürlich kein Problem. Er kann auch in einem Augenblick aus Wasser Wein machen. Okay, weiter heißt es dann hier, das war der Anfang der Zeichen. Diese übernatürliche Handlung, dieses Wunder Jesu, war nicht einfach nur ein Wunder. Jesus hat viele Wunder getan, sondern Johannes weiß uns im Auftrag des Heiligen Geistes, der will uns das klar machen, dieses Wunder ist ein Zeichen. Im Johannes-Evangelium, das erste Zeichen. Das Johannes-Evangelium berichtet uns ja 7 Zeichen. Auch in dem Blick kann man es mal studieren. Also dieses Wunder ist ein Zeichen. Ein Zeichen ist ein Wunder mit einer bestimmten Absicht, mit einer bestimmten Zielstellung. Es soll den Hörern, Lesern betrachten, etwas vor Augen führen. Was soll uns nun dieses Wunder vor Augen führen? Wein, das Bild für Freude, ist nicht auf menschlichen Wege zu erlangen, weder auf dem Weg der Beziehung noch was uns sonst so einfällt, sondern echte, bleibende, dauerhafte Freude ist allein in Jesus Christus zu finden. Das wird uns hier in diesem Zeichen, in diesem Wunder vor Augen geführt, nicht Wasser, sondern Jesus ist die Quelle, Jesus macht das Wasser zu Wein. Er ist die eigentliche Freude, die dann unabhängig der äußeren Umstände in uns bleibt, wenn wir sie uns vor Augen führen. Das will uns der Heilige Geist hier dadurch zeigen. Jesus offenbart mit diesem Wunder, mit diesem Zeichenwunder, seine Herrlichkeit, seine Gottheit. Er allein kann das. Er ist Gott. Und wir kriegen dann hier nochmal mitgeteilt, seine Jünger, die nicht alle da bei der Hochzeitsgesellschaft, aber ein Teil von ihnen und vor allen Dingen diese Jünger, von denen wir schon vorher gelesen haben, glauben an ihn, erkennen, er ist Gott und er hat diese göttlichen, übernatürlichen Fähigkeiten. Er muss Gott sein, sie glauben, dass er der Messias ist. Letzter Vers, dieses Abschnitt. Jesus, seine Mutter, irdische Mutter Maria und seine Brüder gehen dann nach Kapernaum, auch in der Stadt am See Genezareth, nachdem Jesus in Nazareth aufgewachsen ist. Also aus Ägypten wiedergekommen, ist er erstmal nach Nazareth gegangen, dort aufgewachsen und irgendwann sind sie dann nach Kapernaum umgezogen. Josef, von dem lesen wir nichts, wir schließen eigentlich daraus, dass er nicht mehr erwähnt wird nach der Geschichte, wo Jesus mit 12 Jahren im Tempel ist, dass er gestorben ist. Irgendwann sind sie dann nach Kapernaum umgezogen, dort wohnen sie jetzt, diese letzten Jahre oder kurz bevor Jesus den öffentlichen Dienst zunächst in Galiläa beginnt. Die Frage, die der Heilige Geist uns heute Morgen durch diesen Text stellen will, ist persönlich an dich: Hast du schon geprüft, ob der Mensch Jesus Christus auch Gottes Sohn ist, wirklich Gottes Sohn? Das ist natürlich abhängig, dieses Prüfen, von den intellektuellen und fachlichen Fähigkeiten, die du hast, aber bist du deinem Alter, deinen Fähigkeiten entsprechend davon überzeugt, dass Jesus der Messias, dass Jesus Gott ist? Das ist die erste Frage. Wenn du die mit Ja beantworten kannst, dann fragt dich der Heilige Geist heute Morgen: Bist du von Gottes Freude, von seinem Geist, von Jesus in dir? Bist du davon erfüllt oder bestimmen andere Gedanken, Wünsche und Vorstellungen deine Freude? Bist du von Gottes Geist, bist du von Gottes Freude erfüllt? Steht dir das Werk Jesu Christi vor Augen? Bist du wirklich von Gott erfüllt oder von anderen Dingen? Wenn du irgendwie Fragen hast, such dir gern jemand, der auf Grundlage der Bibel, der die Bibel kennt und dir sagen kann, was die Bibel zu diesen Fragen sagt, aber klär das für dich, lass es nicht streichen oder dahingehen, schieb es nicht auf das liebteste Möbelstück des Teufels, die lange Bank, und geh der Frage, wenn du sie hast, wenn du nicht klar sagen kannst, wie du antworten kannst, geh dem nach. Ich möchte schließen mit Johannes 15, Vers 11, wo es heißt:
Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde.